Die Aufgabe war eigentlich, wir müssen jetzt einen Film machen, der aussieht, wie als wenn er in Hollywood gemacht worden wäre. Und das war natürlich ein großer Schrecken, denn ich habe weder einen Film in Hollywood bis dahin gemacht, noch habe ich einen U-Boot-Film bis dahin gemacht. Wir müssen unseren eigenen Film machen. Und dann wird er richtig gut. Dies ist jetzt ein U-Boot-Film, wie ihn noch niemand vorher gesehen hat.
In der Dauerausstellung des DFF stehen sich in dem Bereich, der sich dem Bild widmet, zwei Kameras gegenüber. Eine Kamera der CCC-Film aus den 1950er Jahren, eine große, schwere Kamera, die sich nur auf Schienen bewegen ließ, und eine Arri 2B-Kamera, die Kamera aus Das Boot. Der Film Das Boot unter der Regie von Wolfgang Petersen aus dem Jahr 1981 war der bis dato teuerste und aufwendigste deutsche Film. Und wurde und wird vor allem auch für seinen hohen künstlerischen und technischen Anspruch geschätzt. Die Kameraarbeit hat einen wesentlichen Beitrag geleistet. Das Boot ist die Verfilmung des erfolgreichen Romans von Lothar Günther Buchheim. Nachdem zuerst ein US-amerikanisches Team mit der Arbeit an der Verfilmung begonnen hatte und an der Zustimmung des Autors gescheitert war, wurde es ein deutsches Projekt. Um das Boot und die besondere Kameraarbeit, für die der Film auch bekannt ist, geht es heute in unserem Podcast. Ich bin Naima Wagner und ich freue mich über einen besonderen Gast, Joost Vacano, der als Chefkameramann an Das Boot mitgewirkt hat. Hallo, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, hallo ebenfalls. Also es ist ja immer wieder schön. Ich meine, dieser Film verfolgt mich natürlich mein ganzes halbes Leben lang inzwischen, weil von den vielen, vielen Filmen, die ich in meinem Leben gemacht habe, es wohl derjenige ist, der den Weg bis in die Annalen der Filmgeschichte wahrscheinlich zurücklegen wird.
Ja, ein absolut legendärer Film in der deutschen Filmgeschichte, der deswegen ja auch seinen Platz in unserer Dauerausstellung hat. Ich möchte zuerst einmal wissen, wann und wie bist du zu dem Filmprojekt gestoßen?
Ja, zu diesem Projekt bin ich gestoßen, das weiß ich selber gar nicht so richtig genau, weil der Wolfgang Petersen ursprünglich einen anderen Kameramann hatte, mit dem er früher immer gearbeitet hatte und wir uns nicht näher kannten. Aber es war dann der Produzent, der Chef von der Bavaria, der Günter Rohrbach, unter dessen Ägide ich schon sehr viele Filme gemacht habe, über Jahrzehnte hinweg eigentlich, auch lange Jahre beim Fernsehen. Der sagte aber, der Joost, das ist mein Favorit, aber ursprünglich sollte es halt jemand anders machen, weil der Regisseur den haben wollte. Und dann hat das aber irgendwie nicht geklappt. Der ist dann plötzlich ausgestiegen, der Kollege, warum auch immer. Zumindest war ich dann plötzlich dabei, also Anruf, Joost, du machst jetzt den Film. Ja, wohl, oder Herr Vacano, Sie machen den Film, ganz formal natürlich. Ja, dann ging's eigentlich praktisch los. Das war relativ kurz von, es waren also viele technische Vorbereitungen, die waren alle schon gelaufen. Auch die Frage mit den Booten, sind die überhaupt schwimmfähig und funktionieren die und gehen die Motoren? Denn diese Boote waren ja nun schon, die lagen schon bald ein Jahrzehnt in der Bavaria und rosteten vor sich hin, weil diesen Film ja ursprünglich die Amerikaner machen wollten. Und nur aufgrund der Tatsache, dass der Buchautor, der Lothar Günther Buchheim, mit den amerikanischen Drehbüchern nicht einverstanden war, daran ist eigentlich das Projekt immer gescheitert. Und nun ist es eben doch wieder zum Leben erweckt worden, weil die teuren Sachen, also dieses riesige Modellboot und die kleineren Modellboote und diese ganzen Dinge, die existierten alle, die hatten die Amerikaner halt bezahlt und dann lagen sie da. Und das war eigentlich die Grundlage, dass dieser Film in Deutschland, obwohl er so teuer immer noch geworden ist, überhaupt möglich war.
Welche Erwartungen wurden denn an den Film damals gestellt und was war deine Vorstellung, deine Vision davon, wie der Film aussehen soll?
Ich habe eine gewisse Philosophie vielleicht in meiner Arbeit. Das ist die, dass ich sage immer, die Kamera ist das Auge des Zuschauers. Das, was die Kamera sieht, sieht der Zuschauer. Ganz genauso, wie es die Kamera sieht. Und was die Kamera sehen soll, kontrolliere ich natürlich. Ich muss dazu sagen, das war ja noch die Zeit des richtigen Films, noch nicht die Digitalzeit. Das heißt, es gab keine Monitore, wo sie alle gucken konnten, was die Kamera da aufzeichnet, sondern der Einzige war eigentlich immer ich. Ich habe durch die Kamera durchgeguckt, durch den Sucher. Ich habe als allererster das gesehen, was also die Kamera aufnimmt, was der Zuschauer zu sehen kriegt. Und ich war der Erste, der beurteilen konnte und auch beurteilen musste, ist das gut, was wir machen? Ist das richtig, was wir machen? Oder ist da noch was dran zu verbessern? Und ich gehe eben deswegen, wenn ich einen Film fotografiere, gerne immer nicht davon aus, wie erzähle ich einen Film oder wie bebildere ich ein Drehbuch oder sowas, sondern ich versuche mich immer in die Situation des Zuschauers zu versetzen, auch eben die emotionale Situation natürlich. Wie kann ich dem Zuschauer sozusagen die Gefühle vermitteln, die ich eigentlich selber, wenn ich den Film mache, habe? Also ich bin sozusagen das verlängerte Auge des Zuschauers und von daher habe ich eben immer einen etwas mehr, also nicht, ich habe keinen sehr artifiziellen Anspruch, sondern eher einen dokumentarischen. Also ich habe immer das Bemühen, die Zuschauer müssen in der Szene, die sie sehen, leben können. Sie müssen sich darin wiederfinden können. Sie müssen sich darin in allen Gefühlssituationen, ob es Freude oder Leid oder Trauer oder wie beim Boot sehr häufig auch die Panik ist. Die Panik, wenn die Wasserbomben das Boot erschüttern. Ich versuche immer, das, was die Zuschauer empfinden, auch irgendwie in den Bildern darzustellen. Und von daher habe ich natürlich einen ganz bestimmten Ansatz für dieses Boot gehabt. In dem Moment, wo ich dann also sozusagen dann plötzlich dabei war, da gab es dann eben ein Gespräch mit dem Produzenten, mit mir und dem Wolfgang Petersen, und das sagte also, meine Freunde, wir machen jetzt hier einen ganz tollen Film und vergessen Sie bitte alles, was Sie vorher gemacht haben. Denn dieser Film ist so wahnsinnig teuer, der muss ein Welterfolg werden, damit er überhaupt sein Geld wieder einspielen kann. Und er muss auch insofern natürlich ein Welterfolg werden und er muss auch zeigen, dass man in den Bavaria-Studios in Deutschland Filme machen kann, die die Qualität von Hollywood-Produktionen haben. Also die Aufgabe war eigentlich für uns beide, wir müssen jetzt einen Film machen, der aussieht, wie als wenn er in Hollywood gemacht worden wäre. Und das war natürlich ein großer Schrecken, denn ich habe weder einen Film in Hollywood bis dahin gemacht, noch habe ich einen U-Boot-Film bis dahin gemacht. Das Gleiche gilt für den Regisseur. Das war eigentlich sein erster großer Kinofilm. U-Boote-Filme oder Hollywood hat er auch gar nicht dran zu denken. So, und was macht man denn da jetzt? Und ich hatte eben einfach ein sehr schlechtes Gefühl. Ich sage, was erwartet die von uns? Wir das noch nie gemacht haben, sollen jetzt einen Film machen, der aussieht und auch qualitativ so aussieht und so toll ist, als wäre er in Hollywood gemacht worden. Also wie soll denn das gehen? Und ich habe also nur noch schlecht geschlafen die Nächte und habe dann immer versucht, dem Petersen zu sagen, weißt du, also jetzt einen Film wie Hollywood zu machen, das können wir doch gar nicht. Wir wissen doch gar nicht, wie das geht. Und naja, aber wir müssen das machen. Jost, komm, vergiss alles, das ist unsere Chance. Wir müssen jetzt hier Hollywood spielen. So, naja, gut. Und ich habe halt weiter überlegt, wie würde ich denn den Film gerne machen? Wenn ich ihn ganz für mich machen könnte, ohne Hollywood und all sowas. Und habe mir gedacht, naja, das ist doch ganz einfach. Das ist die Geschichte von einem jungen Kriegsberichterstatter, der auf einer Feindfahrt mit dem U-Boot mitfährt. Und ich habe das also mehrfach versucht, dem Petersen zu sagen. Ich glaube, wir können den Film nur so machen, dass wir ihn auch in unserem Sinne gut machen. Dann würde ich den eben nicht wie Hollywood machen, sondern dann würde ich sagen, dies ist jetzt ein U-Boot-Film, wie ihn noch niemand vorher gesehen hat. Denn U-Boot-Filme aus Hollywood, die gab's ja immer. U-Boot-Filme, es ist ein beliebtes Genre, da gibt's jedes Jahr mal wieder einen, der aus Hollywood kommt. Ich habe mir gesagt, wenn wir eine Chance haben mit dem Film, dann muss er eigentlich ganz anders sein. Und dann müsste er so sein, wie ich ihn empfinde. Nämlich so ganz dokumentarisch mit der Kamera dabei sein, wie dieser junge Kriegsberichterstatter dieses alles miterlebt. Voller Interesse und voller Ängste und voller Verzweiflung, was immer er empfindet. Denn er ist ja auch kein U-Boot-Fahrer gewesen. Er war ja sozusagen ein Außenstehender, so wie ich, der diesen Film jetzt fotografiert.
Warum war es dir wichtig, mit der Kamera diese subjektive Perspektive einzunehmen? Warum wolltest du die Geschichte so erzählen?
Ich wollte sie so erzählen, weil ich das Gefühl hatte, das ist die einzige richtige Art, wie man diesen Film erzählen kann. Das ist nicht ein Hollywood-Drama, wo der Kapitän dann die Leiter runterkommt und seinem Untergebenen dann irgendwelche Befehle erteilt, nein, sondern ich habe gesagt, das müsste ein Film sein, denn es ist ja, muss man dazu sagen, wenn Deutsche jetzt einen Film machen ein Kriegsfilm oder einen Film über ein U-Boot, was von Deutschen auf Feindfahrt ist und was eigentlich die Amerikaner und die Engländer und alle, die an dem letzten Weltkrieg beteiligt waren, jetzt umbringen soll, das ist eine Perspektive, die hat mit Hollywood eigentlich gar nichts zu tun. Und das müsste eigentlich unsere Perspektive sein. Und ich habe dann mit langen Gesprächen, habe ich das durchgesetzt, habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben, hier Hollywood zu imitieren und nachzumachen, sondern wir haben nur eine Chance, sollen wir sagen, wir machen etwas ganz Eigenes, ganz Neues und vor allen Dingen, dieser Film wird etwas ganz Unerwartetes sein. Wir müssen unseren eigenen Film machen und dann wird er richtig gut und dann haben wir auf dem Weltmarkt auch eine Chance. Ja, und so ist es dann gekommen.
Eine der größten Herausforderungen beim Drehen in einem U-Boot oder einem U-Boot-Modell war ja sicher das Licht. Wie habt ihr das gelöst?
Man weiß doch, im Filmstudio, da sind überall die Scheinwerfer, die da beleuchten von allen Seiten. Was mache ich denn damit? Das ist natürlich schwierig, denn das Boot ist eine Eisenröhre. Und in der Röhre sieht man alles. Da kann man nicht sagen, oben drüber ist die Dekoration offen und da sind die Lampen oder irgend sowas, sondern man sieht ja alles ringsrum. Also musste ich mir sozusagen ein neues System ausdenken, wie ich denn das beleuchte im Boot. Dann kann man sagen, naja gut, ein U-Boot hat ja auch eine Beleuchtung, weil es ja finster drin ist. Und das sind eben einfach Schiffslampen. Das sind einfach Lampen, einfach, also so ein Glaszylinder und da ist eine Glühbirne drin und drumherum ist meistens so ein Messingrüstung so ein bisschen. Eigentlich damit, wenn man dagegen rennt, dass nicht gleich die Lampe kaputt ist. So. Und das sind Lampen, das sind ganz normale Lampen, die man halt im Schiffszubehör kaufen kann. In allen Schiffen sind die halt da drin. Und ich sage, so mit solchen Lampen muss ich auch arbeiten. Und die Lampen, wo kommen denn die hin? Wenn man einen Filmscheinwerfer hat, muss man den immer irgendwo verstecken, was eigentlich da im Boot nicht geht. Und solche Lampen, die sind ganz natürlich, die gehören dazu und die sieht man immer. Und es dann ging nur noch darum, die Lampen so anzubringen, dass sie jeweils einen ganz bestimmten Arbeitsplatz beleuchten. Also zum Beispiel der Navigationsoffizier, der da an dem Kartentisch immer steht, mit der Karte und mit dem Zirkel da rummacht. Also der braucht eine Lampe, dass er das alles sehen kann. Also da hängt halt eine Lampe, da hänge ich eine hin. Und so ist es bei allen Arbeitsplätzen, an den Maschinenständen, an den Höhen- und Tiefenrudern, die müssen halt alle so beleuchtet sein, wie es die Arbeit erfordert, die dort geleistet wird. Und das ist das Licht, mit dem ich auch gearbeitet habe. Also ein ganz realistischer Anspruch, eben nicht irgendwie eine kunstvolle Beleuchtung in Hollywood, sondern eine ganz realistische Beleuchtung, die man sieht, wo das Licht herkommt. Und wenn die Schauspieler in der Nähe sind, sind sie hell. Und wenn sie weiter weg sind, sind sie dunkler. Und wenn sie zu dunkel sind, muss man Schauspieler sagen, geh mal ein bisschen mehr rüber ins Licht, damit ich dich wieder sehen kann. Und so ist eigentlich dieser Film entstanden, wie ein Dokumentarfilm aus der Hand gedreht, mit dem eigentlich der Bootsbeleuchtung, die halt geschickt so eingebaut war, aber eigentlich nur aus Schiffslampen bestand.
Welche Konsequenzen hatte dieser realistische oder dokumentarische Ansatz, den du jetzt beschrieben hast, dann konkret für die Kameratechnik? Also wie musste die Kamera verändert oder angepasst werden, damit du damit so filmen konntest, wie du es dir vorgestellt hattest?
Man muss dazu sagen, in diesem Boot, in einer engen Stahlröhre, da lebten 50 Matrosen, 50 Menschen, aufeinander gequetscht. Und selbst an der Hängematte, wo sie nachts mal ein paar Stunden schlafen konnten, schlief man umschichtig, weil der eine, dann wurde der geweckt, dann durfte der nächste in die Matte rein und ein paar Stunden schlafen. Also so in dieser grauenvollen Enge. Und die Enge ist auch etwas, was man ja auch zeigen muss, denn die Enge ist ja etwas Furchtbares. Da kommt noch dazu, ein U-Boot hat ja keine Fenster. Wenn man da drin ist, man ist ausgeliefert, man sieht nichts, was los ist. Man wird von den Wellen oder von den Wasserbomben oder was auch immer umhergeschleudert. Und die Panik, die sich da einstellt und dieses Ausgeliefertsein, das muss man auch mit der Kamera machen. Das heißt, die Kamera muss mitten unter den Menschen sein. Und wenn 50 Menschen in einer engen Stahlröhre sind, dann ist so eigentlich für die Kamera sowieso kein Platz. Also kann die Kamera nur möglichst klein und von mir getragen, ein Stück meines Körpers sozusagen. Die Kassette darf nicht höher sein als mein Kopf, sonst renne ich sofort überall dagegen. Und die darf nicht breiter sein als meine Schulter. Denn ich muss mich ja selber als Kameramensch mit der Kamera auch durch die Menge dieser Menschen hindurch drängen. Und wenn Panik ist, dann rempeln die mich an von vorne und von hinten und überall. Das muss auch die Kamera spüren. Das heißt, die Kamera ist in diesem Fall so etwas wie ein Teil meines Körpers. Körpers eigentlich. Also wo ich irgendwie so mich durchboxen kann, komme ich auch mit der Kamera durch. Das war eigentlich die einzige Möglichkeit, diesen Film so zu drehen. Zum Beispiel auch, dass die Kamera ja nirgendwo außerhalb des Bootes sein darf. Also die darf immer nur im Boot sein. Man kann auch nicht sagen, ich räume jetzt hier den Schrank weg und mache Platz für die Kamera, sondern die Kamera darf nur da sein, wo sie einen Platz hätte, wenn es ein reales Boot gewesen wäre. Also all diese Dinge, das setzte mal voraus, dass ich also die Kamera den ganzen Film über der Hand habe. So, jetzt weiß aber jeder, es gibt Filme, wo die Zuschauer nach einer halben Stunde alle rausrennen, weil es ihnen schlecht wird, weil die Wackel von der Handkamera können sie eigentlich gar nicht mehr ertragen. Nicht? Und um das abzumildern, habe ich also zwei Stabilisatoren unten dran gebaut. Das sind also Kreiselstabilisatoren, so nach dem Prinzip wie ein Kreiselkompass, die versuchen, die Achse im Raum irgendwie konstant zu halten und die ruckartigen Bewegungen so weit abzuschwächen, dass man sie noch spürt. Dass man noch spürt, ah ja, das sind menschliche Bewegungen. Da ist ein Mensch, die Kamera ist ja sozusagen der Zuschauer selber. Also der Zuschauer, der da sich durchboxt durch das Gewühl, um dabei zu sein und zu sehen, was los ist oder wegzurennen, das ist genau das, was die Kamera übertragen muss. Also da ist kein Stativ und da ist kein Rollwagen, da ist gar nichts. Die ist ja nur ein Stück vom Menschen, also dieses große Boot. Das war ja so gebaut von den Amerikanern, dass man überall hätte die Wandteile rausnehmen können. Ich habe gesagt, nee, wenn kein Platz für die Kamera ist, dann ist es genau das Prinzip, dass man sich den Platz nicht schaffen darf, sondern man muss mit der Enge umgehen. Also ich war ja immer da eben in meinem realistischen oder ein bisschen dokumentarischen Ansatz, natürlich immer die Kamera muss sich bewegen können. Denn ein Zuschauer, leider sitzt er in seinem Stuhl im Kino und läuft nicht rum, aber er muss ja das Gefühl haben, mit drin zu sein. Also für mich ist die Beweglichkeit der Kamera immer etwas Wichtiges gewesen. Und die Sache mit diesen Kreiselstabilisatoren, das habe ich schon lange, das habe ich schon Mitte der 60er Jahre, habe ich die teilweise benutzt, wenn ich es denn gebraucht habe. Nur habe ich es natürlich jetzt in dem Boot nochmal perfektioniert, dass die Kamera auch in diesen wilden Bewegungen, dieses U-Boot, diese U-Boots-Dekoration stand auf einem riesigen hydraulischen Konstruktion und wurde dann in diesen Szenen, wenn es dann dramatisch wurde, wild umhergeschleudert. Dass auch natürlicherweise die Darsteller da drin, die wussten gar nicht mehr, wo sie sich festhalten sollten, um nicht umzufallen. Und das Gleiche gilt dann natürlich dann auch für die Kamera. War dann auch nicht so ganz einfach, dass mich dann unter Umständen immer irgendwelche Leute noch festgehalten haben oder ich dann noch irgendwo angebunden war oder ich weiß nicht was. Also das war dieses ganz, der Dramatik, sich wirklich auszusetzen. Und mit dieser Kamera, ja, das ist halt, für jeden Film gibt es also bestimmte Ansprüche und sowas. Und bei dem Boot war es eben die ganz starke Beweglichkeit und gleichzeitig das Fernhalten von Bewegungen, die dann also nur noch in Wackeln irgendwie. Das muss also eigentlich alles organisch bleiben. Also zum Beispiel muss ja an der Kamera immer am Objektiv die Entfernung eingestellt werden. Und das sitzt normalerweise, das ist der erste Assistent oder der Fokuspuller auf Hochdeutsch, der dann da also das immer machen muss. So normalerweise hat er halt mit einer Hand an seinem Rädchen und stellt das immer ein. Aber wenn es so eng zugeht wie hier, da kommt er gar nicht mehr dran ans Objektiv. Also musste ich eine Fernbedienung bauen erstmal, dass er halt über ein Kabel sein Rädchen hat, seinen Einstellknopf hat. Das wird übertragen aufs Objektiv dann. Aber mechanisch damals mit Bowdenzügen. Das ging ja alles elektrisch noch nicht, also wie das heutzutage ist. Nicht? Das war also sehr rudimentär. Aber ich habe mir halt immer die Sachen so gebaut, umgebaut und entwickelt, wie ich es gebraucht habe. Und das waren aber meistens natürlich Situationen, die ungewöhnlich waren, wo ich auch nicht zurückgreifen konnte jetzt auf irgendwelches Zubehörteil, was es irgendwo gab, sondern ich musste mir das ja zum Teil selber bauen oder bauen lassen. Also es ist eine lange auch technische Vorarbeit. Und diese Kamera ist halt nur das Herz der Kamera sozusagen. Und eigentlich wird es lebendig erst mit all dem drum und dran, was dann drüber und drunter und davor und dahinter geschraubt ist. Das ganze Kamerasystem, was halt dann als Justicam, in Amerika geht das immer per Vornamen, dann halt auch irgendwie berühmt geworden ist. Aber Steadicam zum Beispiel, das ist eine sehr gute Apparatur, wo man die Kamera auch im Laufen sehr gut beruhigen kann, aber die arbeitet nach einem ganz anderen Prinzip und die ist sehr voluminös. Das ist so unvorstellbar im Gedränge. Also ich musste mir für diesen Film, wenn ich ihn so machen wollte, wie ich mir es gewünscht habe, muss mir auch immer dann die Technik dazu bauen. Ich habe also auch noch, bevor wir wirklich angefangen haben zu drehen, habe ich da bestimmt noch mal einen Monat auch, naja, auch mit Testaufnahmen in dem Boot, was geht, was kann man machen.
Den Film gibt es ja in verschiedenen Fassungen. Kannst du noch etwas dazu sagen, wie sich diese aus deiner Sicht im Wesentlichen voneinander unterscheiden?
Das Boot, das war ja ein Konglomerat von Filmen. Da gab es also ursprünglich mal den Kinofilm, der war 2,5 Stunden lang. Aber die Basis der Finanzierung war eine 6-stündige Fernsehserie. Also wir mussten 6 Stunden drehen. Und was interessant ist, dass wir meist noch nicht wussten, das, was wir jetzt drehen, wird das jetzt in dem Kinofilm drin sein oder nicht? Und das war auch ein bisschen schade, denn der erste Kinofilm, der durfte nicht länger sein als 2,5 Stunden, weil die Kinos sagten, sonst verlieren wir eine Vorstellung am Tag. Das geht gar nicht. Also so lange filmen, wir können da nicht den doppelten Eintritt mit verlangen. Ja, war halt so. Und wenn man auf 6 Stunden, 2,5 Stunden es eindampfen muss, auf 2,5 Stunden, dann fällt sehr vieles weg. Und es ist die Frage immer, was fällt denn dann weg? Und meistens ist es so, dass man sagt, na ja, alles, was schwierig und teuer war in dem Film, das muss doch drin bleiben. Das war ja alles so teuer und war ja so aufwendig und so. Und das hatte den Effekt, dass in dem ersten ursprünglichen Kinofilm, der ja auch von der Presse sehr zwiespältig betrachtet wurde, weil wir halt teilweise sagten, ja, das ist ja doch eigentlich wie ein Kriegspropagandafilm. Das ist ja ganz schrecklich. Weil man nämlich von den Menschen in dem Boot zu wenig erfahren hat. Also alles in den 2,5 Stunden war alles drin, was laut und teuer und spektakulär und mühsam war. So. Und das war etwas, was alle nicht so recht bedacht hatten, dass die Menschen, um die es geht, in Szenen, wo sie erzählen und wo auch mal, wo Ruhe ist, denn ein U-Boot kämpft ja nicht die ganze Zeit. Das fährt ja unter Umständen wochenlang auf dem Atlantik rum und die finden, bis sie mal irgendwo einen Geleitzug finden, den sie angreifen können. Das ist ja eine endlose Weite im Atlantik, wenn man da mit so einem Boot da unter Wasser da rumfährt, ne?
Es klingt, als seien die Dreharbeiten auch sehr strapaziös gewesen. Wie hast du diese Zeit erlebt?
Man lebt in diesem Boot. Man geht da morgens rein und nach mittags geht man eine halbe Stunde raus und nach 8 Stunden ist der Drehtag rum. Das war damals noch so, dass man hier nicht 16 oder 14 Stunden drehte, sondern es waren auch eigentlich nur 8 Stunden. Ich hatte überall blaue Flecken, weil ja, es war ja da drin auch diese runden Durchgänge, durch die man durch musste. Das war ja nichts gepolstert, das war halt einfach nur Stahl. Und wenn man einen Film ein bisschen mit Engagement macht, dann versucht man sich selber in eine positive Situation zu versetzen. Also ich glaube nicht, dass ich gute Bilder machen kann, wenn ich mir denke, ist ja alles furchtbar. Nein, man muss also schon mitleben und man muss auch selber, das ist ganz wichtig, sich selber in eine Situation bringen, dass man an das glaubt, was man macht. Und wenn das so ist, dann hält man auch die Strapazen gut aus. Dann ist es gar nicht so schlimm. Wir haben ja 1,5 Jahre gedreht an dem Film. Normalerweise dreht man nicht 1,5 Jahre, wenn man 6 Stunden Material haben will. Aber es war eben so kompliziert, die ganzen Geschichten mit den ganzen Tricks und mit allem. Es hat halt so lange gedauert und deswegen ist es eben auch ein so teurer Film geworden. Und er war ja auch so geplant, sollte ursprünglich wohl 1 Jahr gedreht werden. Und dann wurden halt dann eben 1,5 Jahre draus, weil dann nämlich im Sturm auch das eigentliche Boot plötzlich kaputt war. Und dann musste dann wieder alles wieder neu bauen. Also es hat irgendwie da viele Pleiten auch gegeben. Aber zumindest im Endeffekt ist ein toller Film draus geworden.
Es gibt eine Szene im Film, das war für mich eine der eindrücklichsten. Da rennen die Männer durch dieses lange, schmale U-Boot, schwingen sich die Füße voran durch die runden Luken von Raum zu Raum und die Kamera folgt ihnen dabei. Kannst du diese Szene oder die Vorbereitung für diese Szene mal aus deiner Perspektive als Kameramann beschreiben?
Diese eine Einstellung, wo die Kamera durch das ganze Boot von vorn bis hinten durchsaust, das war also eine Einstellung, die ich mir von vornherein gewünscht hatte. Nur es schien so, dass sie nicht realisierbar ist, dass sie technisch nicht realisierbar war. Und wie komme ich als relativ großgewachsener Mensch durch so ein rundes Ding durch, rennend mit der Kamera in der Hand und dass die Kamera auch noch einigermaßen ruhig ist und genau die Richtung behält? Das ist alles sehr schwierig, nicht? Und das sind Dinge, wo ich sagen muss, ja, nach einem halben Jahr, da war man dann so gewöhnt daran, dass man sagen konnte, ja, ich kann jetzt zur Not auch mal die Augen zumachen und kann durchs Boot gehen. Ich weiß genau, hier ist jetzt dieses Rohr, da muss ich den Kopf aufpassen. Und hier, jetzt kommt der Durchgang. Das ist so die körperliche Artistik gelesen eigentlich, die das ermöglicht hat. Also wenn man dieses Boot sieht, dann zu Anfang denkt man sich, oi, das ist toll, da muss man einmal mal ganz durchfahren. Da muss man sagen, na ja, das muss ja auch einen Sinn machen. Also man kann nicht einfach sagen, wir fahren da durch, weil es so schön aussieht, sondern man muss mal gucken im Buch, ob es eine Szene gibt, die das motiviert. Und das ist eben dieses Alarmtauchen, wenn der Zerstörer kommt. Da geht's also drum, wie kriegt man das Boot so schnell wie möglich unter Wasser? Dann schreit also der Kapitän alle Mann voraus und dann rasen sie alle nach vorne. Nämlich, um das Boot vorne schwerer zu machen, damit es vorne schneller absinken kann. Also das ist eigentlich der Effekt. Und dann habe ich gesagt, ja, da an dieser Stelle, und das gibt's im Film, glaube ich, zweimal, dieses Alarmtauchen, das ist so eine Situation, wo man diese Einstellung, dieses von vorn bis hinten durchgleiten, wo man das auch sinnvoll machen kann. Und dann haben wir als zu Anfang haben wir immer überlegt, und ob man eine Seilbahn für die Kamera oder irgendwas, ging alles gar nichts. Und naja, und dann hat man erstmal, haben wir gesagt, na schade, das war eine tolle Idee. Das erste halbe Jahr, das kriegen wir nie hin, das können wir auch, vergessen wir einfach, ne? Und dann hat man aber gemerkt im Laufe der Monate, wie man dann doch irgendwie ein physisches Gespür kriegte, dass man sagen konnte, ich kann hier auch mal notfalls mit zu den Augen durchlaufen, denn mein Körper weiß schon genau, wo was ist und wie er sich verhalten muss, ne? Also zum Beispiel kann man erstmal sagen, als ich gesagt, das erste Mal, ja, jetzt müssen wir einfach mal sehen, dass ich mal einmal durch diese Runden, durch diese Absperrluken, ne, dass ich da mal durchkomme. Ne, da kann man also überlegen, ja, wie mache ich denn das? Und man sagt, na ja, wenn ich also den letzten Schritt, damit ich mit dem einen Bein schon mal durchkomme, dann muss ich genau an dieser Stelle stehen, die ist dann genau 42 Zentimeter von der Luke weg, damit ich die richtige Entfernung habe. Und gesagt, na ja, dann machen wir da mal einen Kleber auf den Boden und dann einen Schritt weiter hinten, dann hier, dass man sagen kann, okay, ich muss jetzt Schritt, 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 immer auf bei den Klebern, damit ich genau am Ende nämlich da bin, wo ich sein muss, damit ich überhaupt durchkomme. So, das haben wir also oft probiert, vielmals probiert. Ich habe mich immer darauf konzentriert, dass ich mit dem richtigen Fuß auf die richtige Stelle den Kleber unten, damit ich das klappt. Hat nie geklappt natürlich, ne? Und dann irgendwann in einem Wutanfall habe ich gesagt, also jetzt einmal, wo alle schon immer sagten, Jost, hör auf damit, wir kriegen das nicht hin, du merkst es doch selber, komm, wir wollen hier nicht so viel Zeit da jetzt drauf verschwenden. Also sag, also komm, jetzt einmal noch, mach die Kleber weg, ein letzter Versuch. Ich mache jetzt mal, ich vergesse alles und ich renne einfach mal durch. Ich tue so als für mich selber in einer Panik. Ich muss da durch, sonst zertrümmere ich mir den Schädel. Und dann bin ich einfach losgerannt und war plötzlich durch. Und alle sagten, Jost, was hast du denn jetzt gemacht? Sag ich, ich weiß es selber nicht. Ich bin irgendwie instinktiv, habe alles richtig gemacht. Nämlich so, dass ich durchkomme und mir nicht den Kopf anhaue und nicht den Arm, den Ellbogen zerschmettere an der Stahltür. Ne? Es ist interessant, dass man solche Dinge, wo man sagt, ja, das habt ihr euch am Papier alles überlegt, so die Einstellung, wer dann ist und noch sowas. Naja, da haben wir natürlich noch so einen kleinen Trick gemacht, wenn man natürlich jetzt rennt. In dem Moment, wo ich durch dieses Loch durchsteige, verlangsamt sich natürlich ein bisschen. Das ist ja klar, das kann ja nicht im Renntempo. Damit das aber nicht auffällt, haben wir gesagt, das war eine schöne Idee, auch wieder von Petersen, sagt er, ja gut, in dem Moment rennt gerade von der Seite einer mit rein in diese Gruppe, die wegstürmt. Und damit muss die Kamera nicht stehen bleiben, aber ein kleines bisschen verzögern. Dann ist es logisch, dass da eine Verzögerung ist. Und man sagt nicht, ja, wieso ist er nicht schnell genug durchgekommen, sondern nee, da kam gerade einer dazwischen und so. Also mit allen Tricks muss man dann arbeiten. Die waren alle völlig verrückt. Wie hat der das gemacht? Was haben die da mit Trick? Nein, das ist ja alles ganz real. Also es war das Branchengespräch auf der halben Welt. Wie hat der Vakano das dann da gemacht, ne? Und so, und das, wenn ich immer sage, ja du, ich habe einfach im letzten Moment, ich habe gesagt, jetzt ist mir alles egal, ich renne einfach los, und wenn mir der Kopf zertrümmert, ist mir jetzt alles wurscht. Und dann war ich halt durch, und dann habe ich gemerkt, hoppla, das ist, glaube ich, jetzt so die Lösung, um da durchzukommen, gar nicht sich so furchtbar darauf vorzubereiten. Das einzige Problem war immer, ich habe relativ große Füße. Und wenn ich da durchsteige, dann muss ich natürlich mit einem Bein erstmal voraus. Muss ich immer aufpassen, dass mir nicht von unten ins Bild mein Fuß reinkommt. Weil ich ja die Kamera ja vor mir habe, ne? Also so. Ja, es war alles nicht einfach und trotzdem kann man nur sagen, dieser Film ist halt ein großer Erfolg geworden. Wahrscheinlich auch, weil man nicht nur spürt, also die Zuschauer noch nie so in eine Panik gezogen worden sind, wie in diesem Film, dieses unmittelbare Dabeisein und das Gefühl, mit diesen Menschen eingesperrt sein in dieser Röhre und eigentlich hilflos zu sein.
Es gibt im Film ja mehrere solcher langen, ununterbrochenen Einstellungen mit Kamerabewegung. Zum Beispiel auch die am Anfang, als der Kriegsberichterstatter durch das Boot geführt wird. Also die Kamera folgt einer Person durch mehrere Räume oder sie bewegt sich mit einer Person durch den Raum. Was war die Absicht hinter solchen langen Einstellungen ohne Schnitte?
Ich habe mit einem Regisseur gearbeitet, der hat gesagt, Schnitt ist, wenn man nicht mehr weiter weiß. Also der hat wirklich so gedacht, es ist ja eigentlich eine Szene, die könnte man so mit einer wirklich geschickten Choreografie so auflösen, dass die Kamera von einem wichtigen Moment zum anderen und immer im richtigen Moment gerade jetzt genau da ist, wo sie dann sein müsste, wenn man das also schön alles in einem Fluss die ganze Szene erzählt wird. Und Schnitt ist es immer was Statisches, mehr oder weniger, nicht? Da stehen sich zwei gegenüber oder sitzen oder sowas. Und dann wird immer von dem einen auf den anderen geschnitten hin und her. Aber man kann auch sagen, wenn man eine Szene hat, die so inszeniert ist, die sehr beweglich inszeniert ist, so dass die Kamera mit den Bewegungen der Schauspieler sich mitbewegen kann, dann kann man das natürlich, also diese Szene ist ganz typisch, wenn der durch das Boot geführt wird, Kriegsberichterstatter Grönemeyer, ne? Ja. Natürlich, da gibt es doch gar keinen Grund. Warum muss man dann schneiden? Also schneiden geht es halt nur, wenn irgendwas nicht anders möglich ist. Aber eigentlich doch schön, wenn man mit ihm durch das Boot geführt wird. Das heißt, es wird ja nicht nur der Grönemeyer durch das Boot geführt, sondern es wird ja auch der Zuschauer durch das Boot geführt. Das ist ja der Sinn der Sache. Also ist es wichtig, dass die Kamera diese Führung mitverfolgt. Und nicht immer mal von der einen Ecke und von der anderen Ecke, sondern dass man sozusagen ein kontinuierlicher Gang durch das Boot. Guck mal, hier kommst du rein, da geht's weiter und sagt, guck mal, hier ist dieses und hier ist, da ist das. Da ist dieses Periskop, da man rausgucken kann. Und die ganzen Rudergänger, da ist eine kleine Kombüse, da sitzen die Offiziere am Tisch und dann kommen da, wo sie nachts schlafen in ihren engen Kojen, meistens eben mal tags die einen und nachts die anderen im gleichen Bett. Und hinten ist dann der Motorraum mit der Riesenmaschine, die ja toll so gebaut war, dass sie wirklich funktionieren hätte können, mit allem drum und dran, oder im vorderen Teil, wo dann die Torpedos sind. Nicht? Also da wird man durch das ganze Boot durchgeführt und als Zuschauer lernt man es so kennen. Und das ist eigentlich das ganz Normale. Es geht meistens dann nur darum, kriegen wir das so hin, dass das ohne Schnitt funktioniert. Oder ist es so, dass man dann irgendwo nicht an einer Stelle ist, da kommt man nicht vorbei, da kommt man nicht durch und so, da muss man dann von der anderen Seite weitermachen. Solche Bildchoreografien, das ist irgendwie was ganz Tolles. Und in manchen Filmen, wie gesagt, kann man das sehr, sehr wunderbar einsetzen, wenn es denn motiviert ist. Also wenn die Szene sich bewegt, also eine Ballszene mit lauter Tanzpaaren oder irgend sowas, da ist doch herrlich, da kann sich natürlich die Kamera genauso mitbewegen und kann genauso mittanzen, wenn man so will. Das geht ja auch alles. Aber es muss motiviert sein.
Welche Bedeutung kommt dem Film innerhalb deiner Karriere zu? Wie ging es danach für dich weiter?
Also einmal kann man sagen, es ist natürlich Glück oder wie auch immer oder Können, dass ich ihn überhaupt gekriegt habe. Aber dann kam die Oscar-Nominierung. Da sind wir also dann noch rüber, ein Wochenende. Das war während wir die unendliche Geschichte drehten. Da wurde die Produktion unterbrochen für 3 Tage. Wir flogen alle nach Los Angeles zu den Oscars, weil wir ja nicht wussten, ob wir sie vielleicht kriegen oder nicht kriegen. Dann haben sie natürlich nicht gekriegt, weil man natürlich weiß, die Oscars, das ist eine Veranstaltung der amerikanischen Filmindustrie. Also die amerikanische Filmindustrie, das sind die großen Studios alle. Und die haben natürlich ein Interesse daran, dass die Oscars, die ja nicht nur ein schöner Preis sind, sondern die auch natürlich einem Film nochmal wieder zu einem nachträglichen Erfolg verhelfen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Oscars im Lande bleiben, doch sehr hoch ist. Aber immerhin, eine Nominierung, das ist was ganz Tolles. Denn eine Nominierung, das sind in der Academy, die das ja alles veranstaltet und auch entscheidet, das sind dann zum Beispiel nur Kameraleute, die dann über die Kameranominierungen entscheiden. Es sind nur Regisseure, die über die Regienominierungen entscheiden. Die Nominierung, das ist etwas, was von Fachleuten sozusagen zu den letzten fünf gehört. Aber für mich hat es die Tor und Tür geöffnet, war dann wirklich ein Welterfolg, eben auch gerade meine Arbeit dabei. Und dadurch haben sich dann auch die Türen geöffnet und dann waren halt die großen Agenturen, die sagten, Mensch, Joost, und hier, guck mal, komm doch rüber und wir können doch hier tolle Filme, kannst doch hier machen, ist doch viel schöner als in Deutschland. Und ne, also so, dann kam noch der Paul Verhoeven, das ist ein holländischer Regisseur, mit dem ich in Holland zwei Filme gemacht hatte, der auch rüberkam in die USA, mit dem habe ich ja dann nochmal, glaube ich, 7 Filme oder sowas gemacht. Dort, das war mit einem Schwung, mit einem Schwaps, war ich dann halt drüben und habe dann, weiß ich, 15 Jahre lang große Filme gemacht. Das waren plötzlich alles Filme, die hatten ein Budget alle von so um oder über 100 Millionen Dollar. Das für einen Film, das waren also alles eigentlich ganz unvorstellbare Geschichten. Aber zum Glück kann ich sagen, in meinem Beruf geht es halt um die Bilder und das optische Erzählen, das visuelle Erzählen. Das ist unabhängig von der Sprache, in der man spricht und das Gefühl und die Emotionen und die ja, die menschlichen Aspekte auch. Ja, das ist halt doch international und dadurch habe ich es relativ leicht gehabt. Schauspieler zum Beispiel, für die ist es fast unmöglich. Wer nicht muttersprachlich Amerikaner ist, der wird nie die Sprache so beherrschen, dass die Leute sich sagen, oh, der hat ja irgendeinen fremden Akzent und dann spielen sie also bestenfalls, also Jürgen Prochnow zum Beispiel, nicht? Der Kapitän beim Boot, nicht? Der dann auch noch viel in Amerika gemacht hat, der hat dann meistens irgend so einen russischen Terroristen oder Geheimdienstler oder irgendwas gespielt in einer fremden, einen muttersprachlich fremden Sprache.
Und kam die Joosticam, also die für das Boot modifizierte Kamera, später auch nochmal zum Einsatz?
Ja, auf eine andere Weise, ja, sicherlich, nicht? Also, das ist halt eine Technologie, das ist sozusagen, ich habe da meinen Baukasten und je nachdem, was ich halt brauche, das kann ich dem Baukasten entnehmen, nicht? Also, man kann auch nicht sagen, ich mache jetzt nur noch Filme mit der Handkamera oder sowas. Das ist Blödsinn, dann es muss einfach aus der Geschichte heraus muss sich das so ergeben und ja, es muss da sinnvoll sein und ein anderer Film, guck mal, ich habe anschließend den Unendliche Geschichte gedreht in Deutschland. Das war natürlich was ganz anderes. Das gab mit den Riesen und den Zwergen und das war alles sehr viel mit Trickarbeit und da war nichts mit Handkamera und da war alles das meiste vom Stativ und unter sehr kontrollierten Bedingungen gedreht. Das ist eine andere Geschichte, die braucht eben auch eine andere Technologie, mit der man sie auch erzählen will.
Noch eine Frage zum Abschluss. Wie schaust du denn heute auf große deutsche Filmproduktionen? Verfolgst du, was im deutschen Film so passiert? Und wenn ja, siehst du da etwas, das du interessant findest?
Ich finde es ganz interessant. Also ich meine, wenn ich mal von meiner Arbeit ausgehe, ist natürlich ein Riesensprung, die Palette sozusagen der Farben, mit denen ich arbeite. Durch die Digitaltechnik hat sich das natürlich alles verändert. Das also, wenn ich mir überlege, so wie mühsam ich dieses Boot mit dieser Kamera und den Kreiselstabilisatoren und allem hingekriegt habe, hätte man heute mit der heutigen Digitaltechnik natürlich ganz anders und vielleicht auch viel einfacher machen können. Aber es wäre wahrscheinlich auch dann nicht mehr so ein spannender Film geworden, weil sozusagen, man spürt ja auch die Kamera, die mitten im Wasserstrahl, wo man kaum noch was sieht, weil das Rohr geplatzt ist. Heute machte man die Filme anders und es bleibt ja nicht stehen. Und das ist eigentlich das Schöne dran. Man kann jetzt sagen, sicherlich vieles hat mit der Digitalisierung auch zu tun. Aber es hat auch damit zu tun natürlich, dass die Menschen heute, die Zuschauer sind auch heute viel schneller geworden. Wenn ich mir überlege, noch so vor 50 Jahren, also so zu Zeiten von Katharina Blum oder solchen Filmen, da war man immer noch bemüht, wenn man sagt, also da ist jetzt einer, der will jetzt ins Café gehen, da ist in der Wohnung und sagt, ich will einen Kaffee trinken gehen. Nicht? Dann war es immer so, dann war die Szene so, dann ging man, zog sich den Mantel an, ging durch die Tür, dann ging er die Treppe runter, ging über die Straße und dann war er im Café. Ne? Heute macht man das einfach, sagt man, du, wir sollten jetzt einen Kaffee trinken. Ah, wunderbar, Schnitt, er ist aber schon im Café drin. Also auch als Publikum, die Menschen sind sehr viel schneller geworden. Die Digitalisierung der ganzen Welt und die Digitalisierung des Kinos und des Fernsehens und des Films überhaupt hat natürlich auch mit den Möglichkeiten, die die Technologie jetzt eröffnet hat, dann auch wieder ganz neue Gestaltungen ermöglicht. Nur mal ein Beispiel, ich weiß nicht, also früher hat man immer doch davon geträumt, am Schluss irgendwie was, also die Schlusseinstellung, da ist man in der Stadt irgendwie und dann sieht man das Liebespaar, ist man relativ nah dran und die geben sich den letzten Kuss und gehen auseinander, jeder in ihre Richtung und die Kamera geht langsam zurück und immer weiter zurück und höher, da sieht man die Straße und da sieht man die ganze Stadt da unten liegen und dann kommen die Endtitel, das ist Film zu Ende. So haben wir alle immer davon geträumt und keiner hat es machen können, weil es einfach technisch nicht ging. Jetzt hat man die Drohnen erfunden und mit einer Drohne kann man die wahnsinnigsten, tollsten Luftaufnahmen machen. Und heutzutage ist zum Beispiel eine Drohne, das ich glaube, das ist das Standardding neben der Kamera und Objektiven im Kamerabus, da ist immer eine Drohne drin, weil man wunderbar natürlich, ach Gott, Autofahrten, wo man einfach mitfährt und so neben dem Auto her und dann entfernt sich das Auto und die Kamera geht hoch und sieht die ganze Landschaft. Also das sind alles so Sachen. Früher haben wir, das waren so Traumeinstellungen. Man träumt ja immer von den Dingen, die nicht möglich sind. Also es war halt eben vieles nicht möglich. Und dann, als es möglich wurde, zum Beispiel als die Drohnen plötzlich erfunden wurden, als eine Möglichkeit, auch richtig Kinoaufnahmen damit herzustellen, also mit richtiger Kinoqualität auch, auf einmal drehte jeder nur noch mit Drohnen. So, das ist dann ist es leider eine Mode geworden. Und so ist es immer, wenn irgendeine neue Technologie kommt, dann sagen sie, ach toll, das ist was ganz Neues, machen wir jetzt alle so. Und dann merkt man wieder, Neues machen wir es alle so. So neu ist es ja gar nicht mehr. Wo ist denn schon wieder was Neues, ne? Ja, das lebt und es lebt immer weiter. Und das ist das Schöne auch in diesem Beruf. Da gibt es irgendwie kein Ende und da gibt es keinen Stillstand.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für diese tollen, lebendigen Einblicke in deine Arbeit an das Boot.
Gerne.
Das war mein Gespräch mit Jost Vaccano, der heute am 15. März 2024 90 Jahre alt wird. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns, wenn ihr unserer Dauerausstellung zum filmischen Sehen und Erzählen einen Besuch abstattet. Dort findet ihr im Bereich zum Bild die Josticam, also die Arri 2B-Kamera, die im Film Das Boot zum Einsatz kam. Ein paar zusätzliche Apparaturen, die Jost Vaccano im Gespräch beschrieben hat, sind nicht erhalten, aber auch ohne diese vermittelt die Kamera einen guten Eindruck davon, wie es damals möglich war, in einem U-Boot zu filmen. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast und unseren anderen Podcast Filmgeschichte in Objekten abonniert und Filminteressierten weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal.